Nun ist das Gedicht ja vertont. Und die meisten von uns kennen und erinnern es auch vor allem als Lied. Die Melodie wurde im Jahre 1800 von Johann Friedrich Reichardt komponiert. Das trägt nicht unwesentlich zum Eindruck bei, den das Lied in uns hinterlässt. Hier eröffnet sich nun eine weitere Spannung zum traditionellen historischen Wirklichkeitsverständnis. Denn geschichtliche Ereignisse leben von einer eigentümlichen Form von Virtualität. Ihre Kenntnis wird gewonnen, um das nur ganz kurz zu deuten, aus der Dekonstruktion der Quellen. Wir nehmen die Quellen auseinander als Historiker. Indem einzelne Bestandteile aus dem Gesamtzusammenhang gerissen und mit anderen ebenso enttextualisierten Nachrichten verglichen und kombiniert werden. Um es also ganz pointiert zu sagen, die Glaubwürdigkeit historischer Ereignisrekonstruktionen beruht geradezu darauf, dass die Quellen, aus denen sie gewonnen wurden, nichts miteinander zu tun haben. Denn stünden sie in engem Zusammenhang miteinander, stammten sie zum Beispiel von Menschen, die dieselbe Sicht der Dinge teilen, so würde dies nach den Grundsätzen der Historik gerade die Objektivität der Ereignisse gefährden. Und künstlich wie das analytische Verfahren der historischen Quellenkritik ist auch das synthetische Verfahren ihrer narrativen Verknüpfung. Sie gehört nämlich ganz der Gegenwart des Erzählers an, aus der sie immer wieder neu entworfen werden muss. Vergangene Geschichten sind nach Auffassung heutiger Historiker nie zu Ende erzählt. Sie bedürfen, um wahr zu bleiben, der steten Neuerzählung. Dem lag übrigens ursprünglich dieselbe Idee des Kunstwerks zugrunde wie der Rekonstruktion bildlicher und architektonischer Altertümer. Für beide gilt, jedes der überlieferten Fragmente enthält die ganze Form in sich. Doch darf diese Form niemals so dauerhaft zusammengesetzt erscheinen, dass sie nicht auch immer wieder in ihre Teile zerlegt und neu zusammengesetzt werden kann. Nur das in seiner Gefährdung vorläufige Bild von der Wirklichkeit gilt der Wissenschaft als wirklich. Es eröffnet nämlich einen virtuellen Raum hinter den Dingen, in dem das Neue, das noch Unbekannte, vorläufig noch verborgen liegt. Warum erinnere ich nun an diese Wirklichkeitskonstruktion der Geschichtswissenschaft so ausführlich? Weil sie meines Erachtens im Kontrast deutlich macht, wie anders hier in unserem Lied Wirklichkeit konstruiert wird. Auch diese literarisch konstruierte Wirklichkeit birgt wie die historische eine ganze Welt in sich, die wir ergänzen und ausmalen können. Aber dabei darf die Form der Dichtung nicht verloren gehen. Sie ist für die literarische Wirklichkeitskonstruktion wesentlich. Alles an dieser Form, vom Anfang und Ende über den Spannungsbogen, die Wortwahl und die Länge der Sätze bis hin zum Versmaß, alles hat Einfluss auf die Wirklichkeit der Dichtung. Greifen wir als Beispiel nur ein winziges Detail aus dem vorliegenden Lied heraus, nämlich die dreimalige Endung der ersten Verszeilen der zweiten Strophe auf dem Wort dir und dann die Reimlosigkeit der Endzeile. Bin ich gleich weit von dir, bin ich doch im Traum bei dir und red mit dir. Wenn ich erwachen tu, bin ich allein. Die Anlage des Verses impliziert einen Verstoß gegen die klassischen Regeln der Reimkunst, wie sie im 18. Jahrhundert durchaus noch galten. Sie wird bewusst eingesetzt, jedoch selbst zum Mittel der Kunst und ihrer Wirklichkeitsgestaltung. Die Wirklichkeit der Dichtung liegt, so will ich sagen, in ihrer Form. Sie liegt auf der Oberfläche ihrer äußeren Gestalt, nicht nur im Inhalt, den Fakten und Informationen des Textes. Um also noch einmal ganz pointiert zu sagen, was den Unterschied ausmacht. Die historische Wirklichkeit muss sich in immer neuen Geschichten zur Sprache bringen, um wahr zu bleiben. Das Gedicht, das Lied, sie tragen ihre Wahrheit in ihrer Form, ohne sie wären sie nichts. Das wirft, und damit komme ich dann auch zum Schluss, weitreichende Fragen nach der Tradierbarkeit von Wirklichkeit, und zwar nun von religiöser, geschichtlicher und gedichteter Wirklichkeit auf. Denn was wir als Wirklichkeit in Kunst, Religion und Wissenschaft suchen, ist ja nicht einfach die Erfassung dessen, was uns gegenwärtig unmittelbar gewiss ist. Das einzelne Erlebnis erstreckt sich immer nur auf den engen Kreis des uns Gegenwärtigen. Es ist schon immer vorbei, wenn die Zeit verrinnt und wir den Ort des Geschehens verlassen. Was wir darüber hinaus aber in Kunst, Religion und Wissenschaft suchen, ist auch die Dauerhaftigkeit der Wirklichkeit und damit auch die Präsenz des räumlich und zeitlich Fernen. Dazu benötigen, wie ich schon sagte, benötigen wir künstliche Mittel. Aber diese sind von unterschiedlicher Stärke. Das Ergriffenwerden vom Fremden, vom Nichtgegenwärtigen ist brüchig. Plötzlich wirken die künstlichen Mittel nicht mehr. Die alten biblischen Geschichten sprechen uns nicht mehr an, die alten Lieder verstummen, die alten Geschichten mag niemand mehr hören, die Erkenntnisse vergangener Tage bedeuten uns nichts mehr. In der Kunst wandelt sich der Geschmack, in der Religion der Glaube, in der Wissenschaft das Interesse und die theoretischen Voraussetzungen, unter denen die alten Erkenntnisse gewonnen wurden. Das ist nicht neu. Aber lange Zeit sind solche Faktoren, wie ich denke, weitgehend ignoriert worden. Am frühesten brachen die Zweifel wohl in der Religion auf. Die Historisierung ihrer Überlieferung seit dem 18. Jahrhundert diente zunächst dem Versuch, das Bleibende, das Überzeitliche vom Zeitbedingten zu scheiden. Später dann diente es vor allem der Vergrößerung der Interpretationsoberfläche, an die sich immer neue homiletische Übersetzungsbemühungen anschlossen. In der Kunst schien eine gewisse Kanonbildung der Entwertung vergangener Kunstwerke vorzubeugen. Man denke nur etwa an die zahlreichen literarischen Klassikereien des 19. und 20. Jahrhunderts, von Reclams Universalbibliothek über Fischers Exemplar Klassiker bis hin zu Surkamps Klassikerverlag. Und auch in der Geschichtswissenschaft stellte man sich den Erkenntnisfortschritt lange Zeit als eine Art von vertiefender Annäherung an einen Zustand der, wie es hieß, aufgearbeiteten, und das heißt, hieß dann für die Historiker, wie sie hofften, seither unveränderlichen Geschichtserkenntnis vor. Aber diese Vorstellung reicht nicht aus, sie ist heute durchaus überholt. Eine beispiellose Expansion der Kunstwerke und der Kunstwelten, der Geschichtserkenntnisse und ihrer disziplinären Ausdifferenzierung hat im 20. Jahrhundert eingesetzt. Diese Bewegung hält noch immer an und untergräbt, meine ich, zwangsläufig die Verbindlichkeit aller Kanonbildungen, wie in der Kunst, so auch in der Wissenschaft. Um der Beliebigkeit kultureller Neuproduktionen zu begegnen, zogen sich Kunst und Wissenschaft schließlich zunehmend auf das subjektive Interesse des gegenwärtigen Betrachters zurück. Durch die Verlagerung des Interesses an Kunst und Wissenschaft wurden nun allerdings jeweils große Kunst- und Wissensbestände entwertet und einem kollektiven Vergessen anheimgestellt, aus dem ja, wie wir wissen, nur weniges wieder hervortritt, was einmal als zentrales Kulturgut aufgegeben wurde. Ein ähnliches Los ereilte auch die Religion. Subjektive Deutungen erhöhten zwar kurzfristig die Glaubwürdigkeit der alten Geschichten, langfristig aber zogen sie immer mehr in den Mahlstrom des Vergessens. So gibt es in der Postmoderne ein Problem mit der Tradierbarkeit von Wissen wie von Kunst und Religion. Früher versuchte man es mit Techniken wie der Memorierkunst, der Kanonbildung oder der formalen Gestaltung zum Kunstwerk zu meistern. Die Form des Verses oder Liedes etwa sollte dabei wie der Balsam auf eine Mumie wirken, indem sie deren Lebenszeit verlängerte. Aber solche künstlichen Mittel wirken nur, wenn die Form den späteren auch einleuchtet, indem sie das Gemeinte erleuchtet. Wenn nicht, dann vermag auch die Kunst, vergangene Wirklichkeiten nicht zu bewahren, ebenso wenig wie die Geschichte mit ihren Mitteln der Wiedererzählung. Wenn es daher so etwas wie ein kulturelles Gedächtnis geben sollte, so ist diesem jedenfalls eine Art von kulturellem Vergessen eingezeichnet, über das wir noch wenig wissen. Die Kontingenz der Erfahrung, des Geschmacks und des gegenwärtig jeweils Gebotenen, der Wechsel ästhetischer, religiöser, historischer und anderer Formen der Wirklichkeits- und Evidenzerzeugung, wie ich sie angedeutet habe, dürften darin eine entscheidende Rolle spielen. Doch wie es zu solchen kontingenten Wechseln kommt, das ist noch nicht ausgemacht. Vermutlich haben sich die utopischen Potenziale, die jedem Wirklichkeitsentwurf eingeschrieben sind, beim Versuch ihrer Einlösung verbraucht und dadurch in den Augen der Zeitgenossen entwertet. Dies gilt möglicherweise auch für das Lied, das ich heute zum Ausgangspunkt meiner Überlegung gewählt habe. Auch in ihm werden Utopien entworfen, die sich unmittelbar nicht mehr einlösen lassen. Und ich kann jetzt vielleicht hinzufügen, es ist nicht nur die Utopie der Realvereinigung mit der Geliebten, sondern auch die Utopie eines Wirklichkeitsentwurfs, der die Grenzen zwischen Außen und Innen, zwischen Tag und Traum verwischt, um in der Nachtwelt eine tiefere Wirklichkeit als in der Tagwelt zu finden. Frage ich mich daher am Ende noch einmal, woher der Glanz rührt, der für mich gleichwohl immer noch auf diesem Lied liegt, so ist es wohl weniger die Kompensation für die Realdistanz der Geliebten, die es dem Liebenden im Traum bietet. Es ist vielmehr in einem weiteren Sinne überhaupt der Eindruck der Uneinholbarkeit menschlicher Sehnsüchte, gerade derjenigen einer vergangenen Zeit, dem es Ausdruck gibt. Die Welt, in der es entstand, ist nicht mehr die unsere. Eine unüberwindbare geschichtliche wie ästhetische Distanz trennt uns von ihr. Doch gerade dieses Bewusstsein begrenzter Überschreitbarkeit unseres eigenen Wirkungskreises bestimmt dann auch die Grundstimmung des Liedes und berührt mich jedenfalls in der Erkenntnis einer ganz anderen Erfahrung. Schönen Dank.